Reikum hat ja gestern so eine Liste der häufig gebrauchten Worte darauf gezählt und da fehlt ein Wort, nämlich Architektur. Es mag sein, dass das nicht immer auftaucht in den Titeln oder in den Call for Papers, aber ich habe mir also gestern oder vor allem gestern die Mühe gemacht, doch bei einigen Vorträgen mal reinzuhören. Und es gibt kaum jemanden, der nicht das Wort Architektur irgendwann mal fallen lässt. Also es scheint Architektur etwas sehr Bedeutsames zu sein. Jeder spricht davon, jeder hat sicherlich auch eine bestimmte Vorstellung davon, was Architektur ist. Ich nehme aber an, wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, was denn unter Architektur zu verstehen ist, dann würde ich höchstwahrscheinlich genauso viel Definition bekommen, wie hier Anwesende sind. Es gibt eigentlich keine, ich habe auch nirgendwo eine gefunden, muss ich dazu sagen, eine Definition von Architektur. Und ich leite inzwischen, wenn ich überhaupt über Architektur spreche, immer davon ein, dass der Nenner, auf den wir uns sicherlich alle einigen können, ist eine Menge von Rechtecken und eine Menge von Kanten, die ich dazwischen ziehe. Und vielleicht kriegen noch ein paar Kanten, kriegen noch Pfeile. Und dann beschrifte ich noch die Kästen und die Kanten. Und das ist die Architektur. Das ist natürlich keine Definition, aus der man eine Wissenschaft machen kann. Und ich werde sogar auch nicht von dieser Definition abrücken, nebenbei gesagt, während des Vortrages. Sondern ganz offensichtlich, wenn wir über Architektur sprechen, dann ist es eher die Interpretation, die hinter diesen Rechtecken und Kanten und den Beschriftungen steckt. Weshalb sollte man sich überhaupt mit Architektur beschäftigen? Das ist eigentlich ein undankbares Gebiet. Ich habe einen Mitstreiter, den Klaus Dietrich, und wir haben also eigentlich immer wieder Probleme, da verständlich zu machen, warum man überhaupt über Architektur sprechen sollte. Es gibt so ein Schlüsselerlebnis, das ich vor etlichen Jahren hatte. Da wurde mein Kollege Goos und ich mal zu einer recht bekannten Firma gerufen, die ein verteiltes System implementierten, mit dem sie gewisse Schwierigkeiten hatten. Und wir haben uns das damals angesehen. Das heißt, wir haben erstmal mit den Programmierern gesprochen und es stellt sich heraus, die Programmierer waren alle sehr kompetent. Den Code, den die geliefert haben, der sah auch sehr vernünftig aus, auch nach modernen Gesichtspunkten konzipiert. Zunächst mal war also nicht zu erkennen, wo eigentlich die Schwierigkeiten dieses Systems herrührten, die waren auch nicht so klar fassbar. Und wir haben uns dann dran gemacht, in einer Sitzung einen ganzen Tag über eine nicht dokumentierte Architektur auszumachen. Und als wir die am Ende hatten, haben wir festgestellt, dass in der Architektur gravierende Entwurfsfehler steckten. Man konnte also richtig festnageln, an welchen Stellen Fehlentscheidungen getroffen waren. Und das hat so in mir doch das Interesse geweckt, sich etwas intensiver über Architektur nachzudenken. Das tue ich schon seit mehreren Jahren. Und wie gesagt, das ist ein recht undankbares Gebiet. So, ich hatte ja gesagt, wir müssen also eher von der Interpretation unserer Bilder herkommen. Und genau das werde ich auch tun. Und ich werde jetzt eine gewisse Haltung einnehmen, die kann umstritten sein, aber sie legt ihn zumindest mal fest, wo ich eigentlich Architekturen ansiedle. Und dann werde ich auch versuchen, Interpretation zu finden. Zunächst mal, das ist ein ganz üblicher Zyklus. Irgendwo fange ich erstmal mit der Anforderungsanalyse an, dann komme ich zu etwas, was ich also jetzt auch wieder Systemarchitektur nenne, und dann irgendwann wird diese Architektur übersetzt in ein System, das aus Software und auch natürlich Hardware besteht. Und ich behaupte jetzt, dass wenn wir über Architektur sprechen, dann meine ich etwas ganz Bestimmtes, nämlich, dass Architektur nichts anderes ist oder Architekturentwurf nichts anderes als ein schönes Programming in the very large. Das heißt, ich nehme die Anforderungsspezifikation und übersetze die zunächst mal in irgendetwas und wenn ich Programmieren meine, dann nach gewissen softwaretechnischen Spielregeln in etwas, was mir jetzt genauer beschreibt, wie denn das System auszusehen hat, das diese Spezifikation zu erfüllen hat. Also wir sind auf einer sehr hohen und infolgedessen auch abstrakten Ebene, auch etwas, was für Wissenschaftler nicht sonderlich attraktiv ist, weil man eigentlich nie so richtig was Fassbares produziert, sondern zunächst mal auch wieder nur eine Konzeption entwickelt. So, und daraus leite ich jetzt eine Agenda an. Ich werde also durch eine Reihe von Punkten gehen. Sie sehen übrigens, meine Folien sind alle auf Englisch, trotzdem rede ich auf Deutsch. Das liegt nur daran, dass ich das Papier erstmal auf Englisch geschrieben habe. Dann hatte ich keine, nicht mehr viel Zeit, also habe ich aus Ökonomie und Cut and Paste halt das Ganze in Englisch belassen. So, ich will auch jetzt nicht mehr einzeln durchgehen, Sie werden schon sehen, wie ich jetzt hier im Einzelnen vorgehe. So, mein Ausgangspunkt ist immer der hier. Das ist so ein Bild, das male ich häufig. Und das besagt Folgendes: Wenn ich von der Anforderung, von der Anwendung her komme, Herr Weikum hat ja schon gesagt, dass ich so eine gewisse Vorliebe habe, sehr stark von den Anwendungen her Dinge aufzurollen. Die Datenbanktechnik ist auch eine der Techniken, die das eigentlich am meisten gepflegt hat. ER-Analyse, was sehr alt ist, kommt ja eigentlich aus der Ecke. Dann gehen wir aus heutzutage von Geschäftsprozessen. Und diese Geschäftsprozesse übersetze ich zunächst einmal halt in einen informatischen Prozess, der besteht aus einer Reihe von Einheiten, die so der Reihe nach entweder sequenziell oder vielleicht auch parallel abgewickelt werden. Und nebenbei gibt es mehrere Geschäftsprozesse. Infolgedessen habe ich auch mehrere solche Prozesse, die unter Umständen nebenläufig ablaufen. So, all diese Prozesse brauchen ja, bedienen sich ja gewisse Ressourcen, Betriebsmittel. Also Ressourcen sind diejenigen, die nicht an den einzelnen Prozess gebunden sind, sondern für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Und hier sind gerade mal vier solche Ressourcenverwalter aufgeführt. Man sieht schon deutlich, diese Ressourcenverwalter werden unter Umständen mehrfach während der Abwicklung eines solchen Geschäftsprozesses durch die einzelnen Schritte in Anspruch genommen. Und außerdem werden sie von mehreren Prozessen auch gleichzeitig in Anspruch genommen. Und herkömmlicherweise sagen wir immer, gut, das ist dann nach moderner Technologie, ist das ein Dienstanbieter oder ein Server und diejenigen, die die Ressourcen benutzen, das sind dann unsere Klienten oder Dienstnehmer. Und das Verhältnis, für das ich mich jetzt interessieren werde und das also sagt, wie werden denn jetzt die Anforderungsspezifikationen umgesetzt bezüglich der Ressourcen, das ist einfach das Verhältnis zwischen diesen beiden, zwischen Klient und dem Server. So, mit dem werde ich mich jetzt etwas genauer beschäftigen. Wir müssen nämlich immer ansehen, wie beschreiben wir denn dieses Verhältnis. Das ist ja der Ausgangspunkt. Nicht? Wir müssen irgendwie in der Lage sein, zunächst einmal darüber zu sprechen, wie wird denn das Verhältnis zwischen der Anwendung und unserem Dienstgeber und dem Server denn geregelt. Nun, da kann man eigentlich nachsehen in einigen schlauen Büchern. Es gibt, vor kurzem ist ein sehr schönes Buch über Softwarearchitektur herausgekommen, das erste Buch, das ich eigentlich mal angetroffen habe. Und da werden so verschiedene Prinzipien genannt, nach denen vorgegangen wird. Und da wird im Wesentlichen gesagt, so ein Server, der bringt einfach ganz bestimmte Kompetenzen mit. Also wenn Sie einen Server entwerfen, dann müssen Sie eigentlich genau sagen, über welche Kompetenzen verfügt denn dieser Server. Und nun gibt es ja umgekehrt unseren Klienten, der hat seine Anforderungen, die nennt er auch und die beiden treffen sich irgendwo in der Mitte. Und nach heutiger Lesart treffen die sich, indem sie einen Vertrag abschließen, der hat den schönen Namen Service Level Agreement. Das hat schon lange in der Telematik gegeben. Das ist eine der Lehren, die ich aus meiner Zusammenarbeit mit den Telematikern gelernt habe. Die haben schon sehr lange über diese Dinge gesprochen, während wir im Datenbankbereich, sogar im Softwarebereich, noch kaum drüber gesprochen haben. Jetzt ist was ganz anderes. Auch Herr Leiwand hat ja laufend von Service Level Agreement gesprochen. Inzwischen hat sich das überall durchgesetzt. So, also das ist, Sie müssen sich also im Klaren sein, was immer Sie entwickeln an Dienstgeber, irgendwann gehen Sie heute ein Vertragsverhältnis ein. Und diesen Vertragsverhältnis müssen Sie erfüllen. Wenn Sie es nicht erfüllen, dann haben Sie zumindest mal rechtliche Probleme, die sich sehr schnell in finanzielle Probleme übersetzen können. So, wenn die sich also getroffen haben und ich habe ein solches Service Level Agreement, dann gehe ich also damit gewisse Verpflichtungen ein. Und das ist auch das, was in diesem genannten Buch da vorkommt, nämlich, dass letzten Endes, wenn wir uns auf eine solche Schnittstelle dann festgelegt haben, da uns einen Dienst anbieten, wir nennen also das, was wir jetzt hier als nach außen bieten, einen Dienst, dann bedeutet das, dass ich damit eine bestimmte Verpflichtungen eingehe. So, jetzt können wir mal ein bisschen genauer ansehen, was denn sich hinter diesen Diensten verbirgt. Das habe ich schon gesagt. Wenn ich einen solchen Dienst ansehe, dann versuche ich den jetzt mal etwas genauer zu beschreiben. Eigentlich ist es auch nichts Neues. Jedermann weiß, dass ein Dienst zunächst einmal eine Reihe von Funktionen umfasst. Aber das Wesentliche, und das habe ich auch ursprünglich von Telematik gelernt, inzwischen findet man es aber an möglichen Stellen, ist, dass ich neben den funktionalen Eigenschaften eine Menge von sogenannten Dienstgütern oder Dienstqualitäten anbietet. Und das sind nicht funktionale Eigenschaften, die nichtsdestotrotz Teil des Service Level Agreements sind. Zum Beispiel geben Sie mir mal so gewisse Angaben über die Performanz, dass Sie einen gewissen Durchsatz oder gewisse Antwortzeiten garantieren. Aber da kommt noch sehr viel mehr dazu. Hier habe ich einfach mal eine Reihe aufgezählt. Die werde ich ja dann noch kurz eingehen. Ubiquity, also Allgegenwart, dann die Dauerhaftigkeit, typisch für Informationssysteme, dann die Tatsache, dass die Interpretierbarkeit der Daten, dann eine gewisse Robustheit des Systems, eine gewisse Sicherheit des Systems, Performance hatte ich schon genannt, und auch Skalierbarkeit. Und da kann man noch eine ganze Reihe hinzufügen. Und ich kann Ihnen gleich so als Botschaft mit auf den Weg geben, wenn Sie sich tatsächlich einlassen, einen Dienst nach außen anbieten, dann werden Sie auch sich darüber Gedanken machen müssen, was denn das für Dienstqualitäten sind, die Sie mit garantieren wollen. Und dieses Mitgarantieren, das ist meine These, hat einen erheblichen Einfluss dann anschließend auf die Gestaltung, die innere Gestaltung eines solchen Servers. So, man kann auch mal sagen, nicht der Kern ist natürlich die Funktionalität, das ist einfach ein Satz von Funktionen, die ich anbiete, die ich also syntaktisch beschreibe, dann muss ich die Wirkung irgendwie beschreiben, das kann ich natürlich schön formal machen, mit Vor- und Nachbedingungen, das funktioniert meistens nicht so sonderlich gut in der Praxis, oder ich schreibe halt dicke Handbücher, manche Handbücher haben dann 200 Seiten oder 300 Seiten, um zu beschreiben, was man denn da, wie die Funktionalität aussieht. Und da würde man schon verlangt, dass Sie das auch hinterher garantieren und dass, wenn Sie das nicht einhalten können, dass Sie dann entweder ein Großer wie Microsoft sind, die das halt mit Schulterzucken erledigen und dann zu verbessern versuchen, oder wenn Sie kleiner sind, dann sind Sie natürlich freiwillig und können sehr schnell von Ihren Kunden belangt werden. So. Dann also die Allgegenwart, das ist für Datenbanker heute auch ein Problem, nämlich wenn wir unsere Server ins Netz stellen, dann müssen wir eben auch dafür Sorge tragen, dass sie tatsächlich von allen Seiten zugänglich sind, nämlich zu jedem Zeitpunkt und von überall. Das erledigen wir meistens, indem wir nicht selber die Kommunikationsseite liefern, sondern indem wir uns mit den Telematikern zusammentun. Dann die Dauerhaftigkeit, ganz klar, wir wollen die Dauer, die Daten zugänglich machen in der Zeit, und zwar über eine möglicherweise unbekannt lange Zukunft. Ich erzähle meinen Studenten gelegentlich, dass sie darüber nachdenken müssen, dass das nicht nur ein Jahr sein kann, sondern 100 Jahre. Wenn Sie Versicherungsdaten nehmen, dann sind das auch 100 Jahre. Ich traue mir gar nicht vorzustellen, wie unsere Technologie eigentlich in 100 Jahren aussieht und ob wir überhaupt noch eine Chance haben, das Ganze da noch zugänglich zu machen. Wir haben aber gehört mit der Archivierung zum Beispiel in vorhergehenden Vorträgen, wie man da etwa rangehen kann, und da kommt sofort das Problem, dass die Daten auch dann noch interpretierbar sein müssen. Ein Problem, das wir alle kennen, ist, dass die Interpretierbarkeit schon leidet im Netz. Nicht? Semantic Web, um nur mal so ein Schlagwort zu nehmen, dient ja dazu, Daten auch verständlich zu machen, wenn sie an ganz anderer Stelle aus anderen Beweggründen entstanden sind, möglicherweise auch zu anderen Zeiten, oder zumindest feststellen, welchen Teil man für seine eigenen Zwecke interpretieren kann, und die Interpretierbarkeit muss auch in die Zukunft gelten. Wenn ich also heute Versicherungsdaten ablege, dann muss ich die irgendwie noch in 50 Jahren verstehen. Dann kommt die Robustheit, die besagt nämlich, dass die Funktionalität unter allen möglichen Umständen, insbesondere auch unter misslichen Umständen, bewahrt bleibt. Und das ist im Wesentlichen in unserem Bereich, dass wir eine gewisse Fehlersicherheit garantieren oder Fehlerrobustheit, dass wir gegen Konflikte und dass wir Konflikte irgendwie kontrollieren und synchronisieren können. Und dass außerdem die Funktionsergebnisse persistent sind. Security, ein weiterer Dienstqualität, von der, die interpretiere ich mal so, dass ich sage, dass wir keine Wirkung aus den Zugesagten erreichen. Also nicht Wirkungen, die eigentlich gar nicht vorgesehen waren, sondern dass wir ausschließlich die garantierten Wirkungen erzielen und keine anderen. Gut, Performance ganz klar, und Scalability heißt halt, ich muss beliebig wachsen. So, meine These ist jetzt, dass wenn ich jetzt anfange zu entwerfen, bis jetzt haben wir nur gesagt, was wir nach außen anbieten. Wir garantieren einen Dienst und sagen, das ist unsere Anforderungsspezifikation, die ist jetzt in dieser Form festgelegt, und aus der heraus, die wird jetzt einen Einfluss ausüben darauf, wie wir Architekturen entwickeln. So, wie gehen wir denn jetzt vor? Also jetzt haben wir da so einen großen Kasten, der muss jetzt zerlegt werden, und wir haben die Dienstspezifikation bestehen aus Funktionalität und den Eigenschaften, das heißt, das Ding haben wir vorliegen. Nun wäre jetzt eigentlich, vermute fast jeder geht in der gleichen Weise vor, divide and conquer, wir brechen einfach das Ganze auf. Also entstehen jetzt so eine Reihe neuer Komponenten, die etwas feingranularer sind, ist mir nicht ganz klar, ob das obere überhaupt nur virtuell existiert oder tatsächlich, gibt es beide Möglichkeiten, auf jeden Fall wird ein Teil der Aufgaben wird delegiert an irgendwelche einfacheren Bausteine. Und die sind genau wieder gleich aufgebaut. Da könnte man auch sofort wieder sagen, da wird ein Dienst angeboten nach oben. Da wird halt intern sozusagen irgendeine Vereinbarung treffen über die Verantwortlichkeiten. Und überall gilt immer das Gleiche. Jeder dieser Dienste zeichnet sich dadurch aus, dass er gewisse Funktionalität anbietet und dass er außerdem wieder nicht funktionale Eigenschaften garantieren muss. So, und jetzt kann man euch sagen, wie gehen wir vor? Ein Schritt ist natürlich erstmal nämlich die Funktion und sagen, naja, wie verteile ich die Funktion geschickt auf diese Bausteine? Das heißt, ein Teil der Funktionalität wird oben wahrgenommen und andere Funktionalitäten werden schön verteilt auf die weiteren Bausteine aufgeteilt. Und das Kunststück jedes Entwerfers besteht eben darin, irgendwie eine besonders geschickte Aufteilung der Funktionalitäten vorzunehmen. Da gibt es natürlich auch Randbedingungen, zum Beispiel, ich will schon Komponenten nehmen, die schon da sind, deren Funktionalität liegt schon fest. Also habe ich nur einen begrenzten Spielraum. Aber das ist so der erste Schritt. Wir zerlegen mal und versuchen, die Funktionalität aufzuteilen. Das geht übrigens in zwei Weisen. Die eine ist, ich fange oben an, mache Top-Down zur Unterteilung. Das heißt, ich breche also die Verantwortlichkeiten auf der hohen Ebene. Die sind ja relativ abstrakt und wenig detailliert beschrieben. Und wenn ich runterkomme, dann fange ich an, mehr in die Details reinzugehen und die Funktion etwas genauer zu beschreiben. Und ich muss nur sicherstellen, dass wenn ich die wieder zusammenfasse, zusammenpacke, dass ich dann oben die Funktionalität wieder erhalte. So, es kann auch sein, dass ich von unten herkomme. Das ist häufig der Fall, wenn ich insbesondere Bibliotheken etwa arbeite, dann arbeite ich also schon mit vorhandenen Komponenten und werde halt versuchen, die so geschickt zu kombinieren, dass ich dann die gewünschte Funktionalität oben erhalte. So, zweiter Schritt ist, bis jetzt habe ich nur die Funktionalität betrachtet. Jetzt muss ich mich auch darum kümmern, dass die Dienstqualitäten, dass die auch bewahrt bleiben. Ich komme da oben an und sage, ich habe so eine ganze Liste von Dienstqualitäten, manche sind mehr qualitativer Art, andere sind quantitativer Art und die müssen jetzt durchgesetzt werden. Und jetzt habe ich da unten eine Aufteilung und jetzt hebt sich die Frage, erledige ich das alles oben oder delegiere ich auch einen Teil der Dienstqualitäten, die ich durchsetzen muss, delegiere ich auch das Durchsetzen dieser Dienstqualitäten nach unten. Und da gibt es so mehrere Möglichkeiten. Die eine ist ja, ich erledige alles oben, also ich wähle bestimmte Dienstqualitäten aus und sage, die werden da oben erledigt. Und andere, da kann ich da rein zum Beispiel sagen, da sind beide beteiligt, oben mache ich was davon, aber nicht alles, ein Teil wird weiter unten erledigt, weil da die Kompetenz eben für den Zweck besser vorhanden ist, da ist mehr Detailwissen zum Beispiel da. Und die dritte Variante ist, ich sage mal oben überhaupt nichts, sondern das gebe ich einfach weiter, weiter unten soll das erledigt werden. So, das sind so die drei Möglichkeiten. Jetzt sieht man schon, jetzt wird die Sache etwas schwieriger, denn ich kann nicht nur, wo ich die Funktion aufteilen, sondern ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wie ich das mit den Qualitäten anstelle. Das ist ja nicht so Naturgesetz, dass ich so schön eindeutig, nachdem ich meine Funktion zerlege, habe, auch die Qualitäten zuordnen kann. Möglicherweise wird das letztlich kompliziert, mit viel Interaktion und meine Aufgabe besteht dann darin, irgendwie eine Unterteilung zu finden, die sowohl von der Funktionalität als von den Dienstqualitäten her eine vernünftige Unterteilung und eine gewisse Art Separierung sicherstellt. So, ich habe hier noch eine dritte These, die ist wohl die anfechtbarste von allen. Das ist nämlich die, wenn ich da Ordnung reinbringen will, dann fange ich an, zunächst mal Prioritäten zu setzen. Ich nehme also nicht jede Dienstqualität als gleichrangig an, sondern ich muss sagen, auf welche kommt es mir denn vor allem an? Und versuche zunächst mal mit der klarzukommen. Das heißt, die Unterteilung erstmal entlang dieser vorrangigen Dienstqualität durchzusetzen. Und das führt also dazu, dass ich dann, wie gesagt, eine wähle, da muss ich nochmal das Ganze verfeinern möglicherweise. Und jetzt hätte ich gerne noch eine weitere Eigenschaft durchgesetzt und die davor mal etwas genauer ansehen, ob uns das gelingt. Nämlich, wenn ich eine wähle und sage, nach der nehme ich zunächst mal die Zerlegung vor oder verfeinere die Zerlegung, dann wäre es mir natürlich sehr sympathisch, wenn ich anschließend die restlichen Qualitäten, wenn die nicht nochmal die Zerlegung in Frage stellen würden, sondern wenn ich die dann ranpinnen kann an die Bausteine, die ich zunächst mal entwickelt habe. Immer das Wort Baustein, ich bin also sehr vorsichtig im Augenblick, was ich wirklich damit meine. So, und natürlich, zunächst mal muss ich davon ausgehen, dass das eine gewisse Iteration bedarf und da muss ich sagen, da kommt nicht das Geschick des Konstrukteurs sehr ins Spiel, aber wir sollten immer sehen, dass es ein Vorgehen, das einen gewissen konstruktiven Charakter hat, so ähnlich wie zum Beispiel Konstruktionstheorie im Maschinenbau, da gibt es ja relativ viel von der Sorte. So, Jetzt habe ich also eine These entwickelt und jetzt probiere ich einmal Folgendes. Ich nehme unsere bekannten Architekturen, die wir immer in der Lehre verwenden, und frage mich mal, kann ich die eigentlich erklären anhand dieser Hypothese? Das ist nicht besonders einfallsreich, aber immerhin muss man sagen, fangen wir doch erstmal mit dem an, was wir kennen, und schauen, wenn wir nochmal von vorne angefangen hätten, wäre da das Gleiche rausgekommen. Wenn wir jetzt, nehmen wir also relationale Architekturen, und dann kann man sagen, klar, die Funktionalität ist einfach die, die wir kennen von Relationen, also SQL oder relationale Algebra. So, dann, was sind das für Eigenschaften der Dienstqualitäten, die wir jetzt betrachten müssen und die wir irgendwie entlang der Diensthierarchie, die ich da so entwickelt habe, umzusetzen haben? Und im Wesentlichen Dauerhaftigkeit, wie ich mal nehmen, dann Konsistenz, das ist also das, was ich jetzt da so als Best Effort, Interpretierbarkeit verwende, dann die Robustheit, Performance und die Skalierbarkeit. Und dann muss ich mir noch überlegen, welcher gebe ich jetzt denn die Priorität? Nun, das wissen wir alle, welche wir die Priorität geben müssen, nämlich der Performance. Und der Grund ist auch sehr einfach, das ist einfach die Physik, die uns an der Stelle sowieso behindert. Nicht? Wir wissen ja alle, Zugriffslücke 10 hoch 5, 10 hoch 6, die muss irgendwie überwunden werden. Und an der krankt alles. Ich war im Sommer, als ich da in Almaden war, habe ich zum Beispiel, da wusste ich es auch nicht, da hat man mir Anfragen vorgestellt, die hatten 30 Joints. Da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Das ist offenbar in der Praxis gängig. Nur in der akademischen Welt denkt man nicht dran, dass man gleich 30 Joints durchführen muss. Und da habe ich auch gelernt, dass das Einzige, was interessiert, ist Performance. Denn der beim Kunden interessiert nur, und zwar muss auf Worst Case losgegangen werden. Wenn der Worst Case schlecht ist, dann können Sie noch so viel an Verbesserungen im Mittel erreichen. Das nützt überhaupt nicht. Der Kunde will Worst Case will er verbessert haben. Also Performance ist ganz eindeutig, wenn man rausgeht ins praktische Leben, offenbar das dominierende Qualitätsmerkmal. So, also werde ich Folgendes machen. Ich nehme jetzt die Performance. Und die Performance bei 10 hoch 6 werde ich wahrscheinlich, da sie unten losgeht und oben will ich sie haben, wird sich über die ganzen Ebenen hinweg erstrecken in meiner Hierarchie. So, und dann frage ich mich hinterher noch, kriege ich dann den Rest orthogonal unter oder nicht? Naja, ich würde mal schon behaupten, man kommt doch ganz gut hin mit der Orthogonalität zum ersten Anlauf. Ich bin ja immer stronger in the very large, muss ich immer dazu sagen. Ne? Man kann mich mit keinem Detail fangen, weil ich ja auf der hohen Ebene bin und der Programming über Large mache. Ich werde aber hinterher immer noch argumentieren, dass es trotzdem ein vernünftiger Ansatz, auch wenn ich zugebe, dass hinterher bei den Details man etwas von der reinen Lehre abweichen muss. So, also gehen wir mal los. Jetzt, wie sieht das aus? Wenn man sich so eine einzelne Ebene ansieht, dann haben wir also ein Datenmodell, dann haben wir also unseren Ressourcenverwalter. Und die zwei Dinge, die ich betrachte, ist auf der einen Seite die Funktionalität, das ist im Datenbankbereich das Datenmodell. Und da wissen wir halt, dass wir oben eins ausdrucksmächtigeres haben, weil unten ist halt weniger ausdrucksmächtig. Und da muss ich halt irgendwie dazwischen abbilden. Und wir kennen das ja, dass das so mehrere Stufen hinweg geht. Und auf der anderen Seite habe ich die Performance. Und die Performance muss ich jetzt dadurch regeln, dass ich etwas weiß über den Kontext, in dem ich meine Antwort, Anweisungen oder meine Anfragen unterbringe. Und zwar insbesondere nicht nur einzelne Anfragen, sondern ich muss den gesamten Kontext betrachten, einen langen Kontext über eine ganze Menge von Anfragen. Wie mache ich das? Naja, üblicherweise muss ich halt irgendwelche Annahmen machen über das Zugriffsprofil und aus dem Zugriffsprofil entwickle ich irgendwas, was man als Data Staging bezeichnen kann. Also irgendwie, wie packe ich denn Daten zusammen, sodass sich die Performance sich verbessert. Und da muss man sagen, jetzt habe ich so eine Rückkopplungsschleife, die halt sagt, ich muss einmal halt abbilden ansehen, auf der anderen Seite muss ich aber ansehen, wie das Data Staging aussieht und das muss ich so etwas gegeneinander spielen, um dann schließlich zu sagen, wie sieht es denn auf der nächsten Ebene aus. So, und jetzt kann ich das anwenden, da nehme ich einfach mal die Architektur, die kennen Sie alle, die stammt von den Herren Herder und Reuter, genauer stammt es dann noch von System R. Und wenn man sich das ansieht, dann gehe ich zunächst mal von oben runter, die werde ich jetzt nicht im Einzelnen anschauen, weil Sie kennen ja alle diese Architektur. Aber das Wesentliche ist an dieser Stelle hier, dass wir zunächst mal, wenn wir oben reinkommen, ja einfach das Schema haben. Das definiert uns die Struktur. Aber was ich gerne hätte, ist dann auf der nächsten Stufe das Zugriffsprofil zu betrachten. Und wenn man sich das genau ansieht, dann stellt man fest, dass das Zugriffsprofil zunächst mal so etwas wie eine Art Zugriffsdichte analysiert wird. Das heißt, wir stellen fest, was wird denn so gemeinsam gebraucht. Wir legen also Dinge fest, die gemeinsam gebraucht werden und versuchen dann eine Abbildung zu schaffen, die das, was oben zu sehen ist, zunächst mal nur virtualisiert und dass wir hier tatsächlich jetzt eine Zusammenfassung in Database Areas oder was es immer da gibt. Was man gerne hätte, ist, dass man tatsächlich Zugriffsprofil übersetzt in bestimmte neue Zusammenfassungen. Das haben wir auch mal gemacht in der Dissertation und festgestellt, dass man leider in Scheidbarkeitsprobleme reinläuft und infolgedessen nur unter sehr, sehr drastischen Einschränkungen. Hat auch immer so mit dem U-Update zu tun. Aber immerhin, was man tun kann, ist, denken Sie an horizontale, vertikale Fragmentierung als ein einfacher Fall, dass wir hier versuchen, zunächst mal eine Zusammenfassung zu schaffen, die besagt, was häufig gemeinsam benutzt wird, das soll irgendwie auch zusammengefasst werden. Das kann ich zum Beispiel dann in neue Strukturen, so Dateien oder sowas packen. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich noch mehr tue, dass ich nämlich ansehe, wie sieht denn eigentlich überhaupt das dynamische Profil aus? Das heißt, wie sieht die Verteilung zum Beispiel von Anfrageoperationen, von Löschoperationen, von Einfüge- oder Änderungsoperationen aus? Und das löse ich im Allgemeinen dadurch, dass ich einfach eine geschickte Datenstruktur wähle. B-Baum, dann Hash-Verfahren und so weiter. Das heißt, ich behaupte zunächst mal, ich kann eigentlich die Architektur, die wir so üblicherweise verwenden, die kann ich für die ersten Stufen durchaus erklären, indem ich von oben von der statischen Struktur komme, dann die mehr so eine dichte Funktion aufstelle und schließlich noch so ein Zugriffsmuster entwickle. Und daraus resultiert dann eine gewisse Anordnung oder Festlegung der funktionalen Eigenschaften auf der linken Seite. So, und jetzt hört es auf. Jetzt habe ich sozusagen meinen Pulver verschossen. Mehr kann ich aus der Anwendung nicht herausholen. Also gehe ich jetzt vielleicht den Spieß mal um und komme von unten her. Und sage, naja, ich weiß ja unten auch einiges. Zunächst mal unten weiß ich auf jeden Fall, dass ich diesen elend langsamen Speicher habe, der seit 30 Jahren sich nicht geändert hat. Und sich offenbar auch in der Zukunft noch nicht so schnell ändern wird. Und jetzt versuche ich mal Folgendes. Als erstes versuche ich mal an dieser Stelle so zu arbeiten, dass ich das, was ich als benachbart nach oben dokumentieren will, dass das auch tatsächlich benachbart ist. Benachbart heißt jetzt nicht physisch benachbart, sondern einfach, dass ich, wenn ich auf eine zugreife und den Nachfolger zugreife, dass das mit relativ wenig Verzögerung erfolgt, also entweder muss ich die geschickt anordnen auf einer Spur oder auf einem Zylinder oder ich muss Rates beispielsweise nehmen und dann einfach in diese Parallelität erzielen. Das regelt sich also da unten. Dann kommt der nächste Schritt, den kennen wir auch alle, nämlich wir schieben das Ganze nach oben und versuchen jetzt eine Vorratshaltung in einem Pufferbereich zu schaffen, sodass das, was gebraucht wird in der nahen Zukunft, dass das schon im Puffer liegt. Und das allerdings muss man dazu sagen, hängt von einer Eigenschaft ab, die wir in kommerziellen Systemen nutzen. Wir nehmen nämlich an, wenn ich so einen Block nach oben transferiere als Seite, dass ich dann relativ viel Informationen, die ich in Zukunft brauche, auch damit tatsächlich in den Hauptspeicher lege. Und das ist immer die Orientierung an Records, die von der Länge her erheblich unter der Länge einer Seite liegen. Vieles funktioniert schon auf der Ebene nicht mehr oder muss anders angelegt werden, wenn diese Annahme nicht hält. So. Das wäre also, jetzt bin ich von unten gekommen und habe hier auch die Performance verbessert, und zwar indem ich Vorratshaltung im Hauptspeicher betreibe. Jetzt muss ich die zwei noch zusammenbringen. Jetzt sehen wir, hier oben spielt Semantik eine Rolle. Hier spielt eher Syntax eine Rolle. Bestenfalls fange ich hier mit Pufferersetzungsstrategien an, die sozusagen raten, wie denn ein vernünftiges Zugriffsmuster aussehen könnte. Ja, und da muss ich noch das Loch stopfen und stopfe ich es halt hier. Kommt da irgendeine Schicht rein, ich setze das noch um. So, also man kann tatsächlich gut aus der Performance entwickeln. Hier unten haben wir tatsächlich einfach unsere Zugriffslücke, an der kommen wir nicht vorbei. Dadurch, dass wir hier oben einen großen Kontext in Anspruch nehmen und sagen, wir wissen ja, wie die Anwendung funktioniert. Wir wissen so grob, nach welchem Muster sie abläuft. Versuche ich einfach, dieses Wissen jetzt da zu verwenden, um dann hier schrittweise diese Lücke zu überwinden. Also wir müssen immer sagen, Wir können an der Physik nichts ändern, also das Einzige, was wir einsetzen können, ist Zusatzwissen. Und das Zusatzwissen kommt nach meiner These, weil ich ja von oben her komme, von den Anforderungen her, kommt von den Anwendungen her. So, jetzt habe ich ja die zweite Frage, nämlich kriege ich den Rest orthogonal hin? Das gab ja noch eine ganze Menge anderer Eigenschaften, zum Beispiel Skalierbarkeit, da nehme ich mal der Einfachheit halber an, das kriegen wir schon hin, wenn die Performance gut ist, dann wird die Skalierbarkeit schon auch funktionieren, also will ich sagen, dass das ganz stimmt, aber so grob und herum können wir das mal so erledigen. Und da muss ich mich mit dem Rest kümmern. So, jetzt haben wir also hier jetzt etwas zusammengefasst, diese Architektur, und jetzt frage ich mich, kriege ich jetzt so die einzelnen Eigenschaften rein. Das Erste, was ich mir frage, ist zum Beispiel, wie sieht das mit der Konsistenz aus? Kommt natürlich darauf an, was ich jetzt als Konsistenz definiere. Also, wenn ich sage, Konsistenz im Wesentlichen Schema definiert und Konsistenzbedingungen und Integritätsbedingungen, lasse ich mal so ein bisschen, so wie das gestern ja auch angeklungen ist, ein bisschen auf der Seite liegen, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich muss nämlich nur das Schema interpretieren. Und die Frage ist jetzt, wo wird das Schema interpretiert? Im Wesentlichen gibt es zwei Stellen, an denen wir ein Schema interpretieren, nämlich hier auf diese Stufe und auf diese Stufe hier. Und dann haben wir natürlich auch das Schema zu verwalten. Auf das Schema kann ich da ein Wörterbuch reinstecken, ich kann das gleiche System reinstecken. Ich bin da eigentlich ziemlich frei in der Entscheidung darüber, wie ich nun Schemaverwaltung betreibe. Es ist ja nicht so, wenn ich es nicht gerade relational mache, zwingend das gleiche System. Und deshalb erkläre ich einfach mal, in Tat kriege ich das orthogonal unter. Ich brauche nirgendwo einzugreifen in diese der Schichten hier, denn um hier die Verwaltung vorzunehmen, lediglich ich muss eine Schnittstelle schaffen, sodass auf diese Dienste zugegriffen werden kann. Und das ist jetzt echt dann wieder ein eigener Dienstgeber. Da bietet jetzt mir bestimmte Dienste an. Und wie der die umsetzt, da kümmere ich mich jetzt nicht weiter drum. Da könnte doch mal ein ordentliches System dahinter stecken, das ich auch wieder zerlegen muss. Möglicherweise nach gleichen Kriterien, möglicherweise nach anderen. Ich müsste auf jeden Fall auch an dieser Stelle wieder sagen, nicht nur was die Funktionalität, sondern was sind das für Dienstqualitäten, die ich an der Stelle durchsetzen will. Ist Performance jetzt noch das Wichtigste oder spielen vielleicht andere Gesichtspunkte eine größere Rolle? Dauerhaftigkeit spielt auch wieder eine große Rolle, denn interpretieren muss ich auch noch in 100 Jahren können. So, das Zweite ist die Robustheit. Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich behaupte mal, doch, kann ich auch noch separat hinterbringen. Ah, da setze ich noch auch eine Komponente hin, oder Dienste erstmal, nämlich Transaktionsverwaltung, die hat so die üblichen Eigenschaften, und weshalb ich die zunächst einmal durchaus heraustrennen will, wollen oder würde, ist, es ist ja durchaus denkbar, dass ich Robustheit brauche, auch ohne, dass der da Dauerhaftigkeit ist, das brauche ich wahrscheinlich schon, auf jeden Fall, aber es ist denkbar, dass ich diese Funktionen selbst ohne diese zusätzliche Robustheit unterbringen will. Also gelegentlich kann es sein, dass die Eigenschaft keine große Rolle spielt, und dann empfiehlt sich doch, sie irgendwie so herauszutrennen als eigenen Dienst, dass sie nicht, direkt einen Eingriff in diese Komponenten erfordert. Man kann auch darüber streiten, ob es gerade da unten angebracht werden muss. Ich lese immer noch mit Vergnügen die Dissertation von dem Herrn Weikum. Über Multilevel, wo es tatsächlich über mehrere Ebenen erstreckt, und auch heute haben wir es gelegentlich noch immer mehr als eine Ebene. Also ich habe hier mal eine Vereinfachung gesagt, ich ordne das einer einzigen Stelle zu. Naja, wir wissen schon, dass die in Praxi die zwei doch nicht so ganz leicht zu trennen sind, dass eben der Segmentverwalter doch noch einiges beizutragen hat. Aber grob, das könnte ich noch über eine Dienststelle erledigen. So, und dann kommt noch die Dauerhaftigkeit, naja, das haben wir ja auch schon gehört, wie das läuft. Ich muss noch eine Archivverwaltung anhängen, und die ist nun echt herausgetrennt, die wird nämlich gar nicht ständig beansprucht, sondern wird nur zu gewissen Zeiten beansprucht. Also auch da spricht vieles dafür, sie getrennt zu machen. Auch erfordert das ganz andere Implementierungstechniken als beispielsweise die hier. Also behaupte ich mal, es geht doch. Im Detail werden wir über mich herfallen sagen, das sei jetzt etwas kühn, aber wie gesagt, ich bin auf einer ganz groben Ebene und versuche zunächst einmal da die Funktionen etwas zu trennen. So, jetzt sagt man sich, jetzt wird es kühler und sagen, ach, jetzt gehen wir mal etwas in die moderneren Systeme rein, XML-Datenbanken. Das Bild, was ich Ihnen jetzt zeige, das ist schon über 2 Jahre alt. Ich habe einen gewissen Stolz darin, dass ich da ein bisschen vorhergesehen habe, wo die Entwicklung tatsächlich hingegangen ist, muss aber fairerweise zugeben, dass einen gewissen Einfluss Herr Schöning schon gehabt hat mit Tamino zu der Zeit. So, da ändern sich so ein paar Dinge. Nicht erstmal das Datenmodell und anders, so ist es schon ein Problem. Erstmal dann fehlt vieles an der Regularität, die Relationen haben. Die fehlen ja in XML, sonst muss man sie auch nicht semi-strukturiert nennen. Wenn man sich genau ansieht, dann wird eigentlich ist die Navigation irgendwie baumbasiert. Wir arbeiten also mit Bäumen und zu einer beliebigen Tiefe, kann man auch nicht unbedingt vorhersagen, das ist also auch ein Problem. Dann ist eine gewisse Textorientierung drin, im Grunde genommen ist es überhaupt eine Textorientierung. Aber was wir immer noch haben wollen, ist Performance. Jetzt kann man sich fragen, wie löst man die? Nun, eine Lösung ist natürlich, ich baue einfach so ein Frontend für ein relationales System. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, ich will die relationale Welt behalten, ich will überhaupt XML nur als Datenaustauschformat nehmen. Und das andere, was die meisten Hersteller ja als erstes praktiziert haben, ich nehme ein altes System und setze einfach noch ein XML-Frontend hin, dann habe ich schon mal auch eine XML-Datenbank. Auf längere Sicht ist da mit der Performance nicht viel zu machen, denn man sieht Folgendes, das hier sind doch sehr viel andersartige Eigenschaften als die wir in einem relationalen System voraussetzen. Also da gibt es wohl Brüche. Und es ist nicht unbedingt gesagt, dass die Eigenschaften, nach denen ich Performance auf dem Frontend regle, sich gut vertragen mit den Performance-Eigenschaften auf der darunterliegenden Ebene. Ich werde noch darauf zurückkommen, was das bedeutet, wenn da Brüche zwischendrin geschehen. So, das andere ist, ich mache ein natives System. Hier habe ich mal so eins dargestellt. Das sieht eigentlich einfacher aus zunächst mal, aber das hat damit zu tun, dass im Gegensatz, also das hier ist sozusagen nur ein Kasten, wo ich vorher mehrere hatte. Das hängt aber damit zusammen, dass zunächst mal die meisten XML-Datenbanksysteme eher für den Lesenden Zugriff, nicht für den Ändernden konzipiert worden sind. Das Ändern kommt ja erst sehr viel später ins Spiel. Und infolgedessen diese saubere Trennung, die ich vorher machen konnte, dass ich die Dichte im Wesentlichen nach dem Lesen bemessen habe und die Änderungsoperation erst anschließend ins Spiel gebracht habe, das funktioniert ja nicht. Also muss ich das Ganze wieder zusammenpacken in einen einzigen Dienst und der ist naturgemäß dann intern komplizierter. Also das ist zunächst mal eher irreleitend, wenn da nur einer ist und vorher waren zwei oder drei. In der Hierarchie von zwei oder drei Stufen. Und dann kommt natürlich dann heraus, dass ich zum Beispiel häufig, wenn ich die Anfragen als Pfad ausdrücke, vom Ergebnis her als Baum betrachte, dann wäre es vielleicht ganz gut, ich würde diese Bäume auch tatsächlich als eigene Strukturen führen. Da gibt es gerade so ein Papier von Herrn Rokotte, in dem das in seinem System sehr ausführlich tatsächlich auch getan wird. Dann gibt es natürlich große Blöcke von irgendwelchen Mediendaten oder Textdaten, die schiebe ich am besten überhaupt nicht durch ein klassisches System durch, sondern gehe damit möglichst schnell auf die Dateiverwaltung und dann spielen Indexe ja eine große Rolle, also habe ich auch noch für Indexe eigene Strukturen vorgesehen. Jetzt trenne ich das einfach mal in dieser Weise auf. Sie sehen, dass das eigentlich auch nur zum Teil mit der Funktion zu tun hat, dass die Trennung mehr deshalb vornehme, weil ich glaube, dass die Performance unterschiedlich geregelt werden muss in diesen unterschiedlichen Situationen. Das heißt, ich muss dann mir das genauer ansehen und nicht jede dieser Strukturen, die hier auftaucht, kann in gleicher Weise behandelt werden, muss also unterschiedlich behandelt werden. Ja, und dann unten nehme ich doch wieder eine relativ herkömmliche Technik, aber es stimmt auch nicht ganz. Bei der Pufferverwaltung gilt meine ursprüngliche Annahme nicht mehr in dem Maß wie zuvor, also muss ich mir wieder die Pufferverwaltung etwas ändern. So, das ist so eine Struktur, die habe ich immer vor zwei oder zweieinhalb Jahren entwickelt. Da habe ich noch etwas rumgeraten, wie man es denn machen könnte. Und wie gesagt, ich bin eigentlich erstaunt, ein bisschen selbst erstaunt, dass die augenblicklichen Ansätze tatsächlich sehr viel Ähnlichkeit mit diesem Vorgehen zeigen. Das ist aber doch, wenn Sie wollen, für mich zumindest ein gewisser Beweis, dass so falsch liege ich mit meiner Methodologie doch nicht. So, aber das war ja alles noch nicht spannend. Jetzt müssen wir mal fragen, was passiert denn, wenn ich meine These da ändere? Jetzt ist Performance nicht mehr das dominierende Merkmal. Jetzt gebe ich zu, jetzt wäre es bei mir auch ziemlich schnell auf, jetzt fange ich mich auch an zu raten. Ich weiß nur dass nicht, kann nicht mehr so vorgehen wie zuvor. Es gibt ein interessantes Papier von Rakesh Agarwal, hat in Hongkong präsentiert, nennt sich Hippokratische Datenbank. Ich war zufällig auch, bevor er dahin ist, da in Almaden und habe mich da mit ihm auch unterhalten. Und wenn man sich sein Papier ansieht, dann ist das eine relativ komplizierte Struktur, die er da aufbaut. Und die, aber wenn man es genau ansieht, ist nicht so ganz genau, sagt er, wo er diese Komponenten jetzt hier dazu sich braucht, einbringt. Aber im Wesentlichen scheint er sich immer noch an die klassische Architektur zu halten. Das heißt, er hat eigentlich nicht Privacy als, als das dominierende Merkmal, sondern unverändert Performance. Und jetzt will ich aber eben das ändern und dominierend die Privacy einführen. Jetzt führt in der Tat Rakesh auch ein neues Qualitätsmerkmal ein, nämlich Purpose, Zweck. So, dann habe ich mir mal überlegt, mit ihm dann auch diskutiert, ob das nicht so eine hypothetische Architektur wäre, die man da entwickeln kann. Das ist geraten, muss ich zugeben, da habe ich mir da Gedanken gemacht, wo bringt man es unter, etliche Tage rumgespielt. Und ich will also nicht sagen, das ist unbedingt schon das, was wir, wie es aussehen sollte. Es wäre aber interessant, das mal rumzuspielen damit. Und zwar sage ich mir zunächst mal nach außen hin, hat sich nichts geändert, außer dass wir auch den Purpose als zusätzliches Merkmal eingeführt haben und außerdem gesagt haben, das ist das Wichtigste und nicht mehr die Performance. Also komme ich erstmal oben wieder rein und behandle meine Anfragen auf ganz normale Weise. Ich nehme an, das sind ja SQL-Anfragen. Lediglich muss noch etwas dazu sagen am Anfang. Ich muss nämlich nicht nur sagen, wie die Anfrage lautet, sondern ich muss auch noch sagen, welchen Zweck sie dient. Irgendjemand muss dann testen, ob tatsächlich damit dieser Zweck auch verträglich ist mit dem Zweck, der intern vorgesehen ist. Ich muss weiterhin, was ich hier nur so am Rand angedeutet habe, ein Regelwerk irgendwo führen, das besagt, zum Beispiel durch Autorisierungsregeln, für welchen Zweck welche Daten durch wen zugänglich sein sollen oder für welchen Zweck Daten generell zugänglich sein sollen. Und dann überlegt man, könnte ja aber Folgendes machen, in der nächsten Stufe, wir kriegen ja hier so einen Anfragegraph rauf, in der nächsten Stufe kleistern wir einfach mal den Zweck an die einzelnen Knoten in diesem Graph an und können dann entscheiden, welche Knoten überhaupt noch sichtbar sein sollen und welche nicht. Das heißt, ich führe so eine Art Sichtbarkeit ein und sage, was davon darf noch sichtbar sein. Daraus kann ich dann Strategien entwickeln. Ich muss ja alle Daten, auch die nicht sichtbaren unter Umständen, zunächst mal einsetzen für die Anfragebearbeitung. Aber ich muss zumindest klären, was davon darf ich denn nach oben propagieren. Also ich nehme an, dass hier ist ein extrem kompliziertes Regelwerk. Sicherlich ist da eine ganze Menge drin, um da Forschung da dran zu treiben. Jedenfalls die Idee, dass wir nur nach oben das geben, was sichtbar sein darf. So, und jetzt habe ich folgendes Problem an dieser Stelle. Ich habe jetzt so eine Mischung aus sichtbar und nicht sichtbar. Und was ich natürlich gerne hätte, ist, dass das, was nicht sichtbar ist, eigentlich auch gar nicht zugegriffen werden kann. Also muss das irgendwie verdeckt bleiben. Also werde ich hier zunächst einmal noch eine Umsetzung vornehmen in der so klassischen Techniken, wie sehen denn die internen Datenstrukturen aus. Und dann dort wird aber nicht die Information selbst geführt, sie wird wieder unten in den Puffern geführt. Und da muss ich jetzt irgend sowas wie eine Firewall oder was ähnliches reinsetzen, dass den Teil, der sichtbar ist und von oben zugegriffen werden kann, und der Teil, der für die Verarbeitung benötigt wird, aber nicht sichtbar werden darf, dass der getrennt wird. Und wenn ich das habe, dann kann ich hier unten mit einer traditionellen Maschine weiterarbeiten. So, reine hypothetische Architektur, durch nichts bis jetzt implementiert oder ausprobiert. Aber die Überlegung, wie ändert sich eine Architektur, wenn ich plötzlich das Priore-Merkmal verändere? Und man sieht deutlich, dass das eine erheblich andersartige Architektur wird. Man lernt übrigens noch was weiteres, nämlich, dass die Performance erst unten wirklich behandelt wird. Man kann vielleicht oben noch ein bisschen was tun. Aber dass doch die Performance erst seit sehr weit unten richtig behandelt werden kann und dass Sicherheit und Performance sich nicht sonderlich gut vertragen. Ich würde da schütteln nicht den Kopf, klar, da sehe ich dann die Herausforderungen. Aber auf jeden Fall im Prinzip haben wir einen Konflikt an der Stelle, den wir vorher nicht hatten. So, ich kann noch eins machen. Probier mal das da, Konsistenz. Die Konsistenz heißt ja, ich nenne das jetzt incorruptible Datenbank, nämlich wenn ich tatsächlich sicherstellen will, dass meine Daten eine sehr viel mehr Ähnlichkeit oder mehr Bezug aufweisen zur Realwelt draußen. Ein Schema ist ja eigentlich was Primitives, das sagt ja nur, welche Zustände in der Datenbasis als legitim angesehen werden, aber nicht welche aktuell draußen auch tatsächlich herrschen. Wenn ich also mehr und mehr auch an den aktuellen Stand in meiner Realwelt herankommen will, dann reicht mir ein Schema nicht aus, dann muss ich erheblich mehr mit Konsistenzbedingungen arbeiten. Jetzt könnte man sich fragen, wenn ich Konsistenz jetzt so zum herausragenden Merkmal mache, was hat denn das für einen Einfluss tangiert das auch die Performance. Hier habe ich mal so ein Beispiel angegeben. Unsere Erfahrung, wir haben das mal früher gemacht, mit der Konsistenzprüfung, ist, dass man sehr stark auf deduktive Datenbank, die Sie gestern schon irgendwo abgeschrieben hatten, dass man auf die zurückgreifen muss. Ich glaube tatsächlich, dass die Techniken der deduktiven Datenbank an der Stelle doch wieder eine erhebliche Rolle spielen. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Konsistenzbedingungen, die man auch als Anfragen behandeln kann, eigentlich sehr komplizierte Anfragen, dass die sehr stabil sind im Gegensatz zu den Spontananfragen. Also kann man sie getrennt festlegen, und hier ist die Vorstellung die folgende: Wir nehmen mal die ganzen Konsistenzbedingungen, kompilieren die irgendwie, bei einem sehr komplizierten Verfahren, und haben dann am Generieren daraus Testmodulen, und diese Testmodulen werden einfach ausgerufen, jedes Mal dann, wenn hier nicht eine Anfrage läuft, sondern wenn hier eine Änderung erfolgt. Man kann sie auch nutzen zur Optimierung bei den Anfragen, aber zunächst mal hervorragend ist, dass wir bei Änderungen hier an der Stelle zunächst mal Prüfungen vornehmen. Sehen also deshalb, nehme ich das zunächst mal heraus und nehme das wieder als eigenen Dienst rein, weil er nur relativ selten in Anspruch genommen wird. Und weil er nicht, dass der die Verarbeitung hier direkt tangiert, sondern einfach nur zugegriffen wird auf die Information. Ja, dann stellt sich heraus, dass ich hier etwas Inferenz treiben muss. Da gibt es eine Menge Arbeiten dazu. Man muss dann die relationalen Operatoren erweitern. Man muss insbesondere ja Transitivität an der Stelle einführen, Rekursivität einführen an der Stelle, sodass wir hier eine Reihe zusätzlicher Dienste haben, bevor wir dann eigentlich wieder runtergehen und relationale Maschinen verwenden. Das ist so ein Ansatz, der geführt wird. Und man sieht immerhin, wenn ich also tatsächlich jetzt die Konsistenz in den Vordergrund stelle, dann habe ich hier oben doch eine Reihe zusätzlicher Dienste vorgeschaltet. Und da ist auch die Frage, wie weit die Performance nicht zunächst einmal durchaus tangieren, und zwar vermutlich negativ tangieren. So, was ich jetzt genau getan habe, ist allerdings, ich habe nur Diensthierarchien vorgestellt. Und ich habe eigentlich noch gar keine Architektur, ich habe noch gar nicht, weil ich es auch vernünftig aufteilen kann. Jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden, die besteht darin, wie mache ich jetzt so, wenn ich so eine ganze Menge von Diensten aufgezählt habe, wie übersetze ich die jetzt in irgendwelche Bausteine? Und im Wesentlichen kann man auf zwei Architekturen kommen. Das eine ist, die sind irgendwie sehr lose gekoppelt, diese Dienste, was immer das heißt. Und dann kann ich das zu eigenen Komponenten machen und das Ergebnis ist eine Komponentenarchitektur. Und die andere Variante ist natürlich offensichtlich die, ist eine enge Kopplung da, und wenn diese Kopplung eng ist, dann da stoße ich stattdessen auf so eine Schichtenarchitektur. Das sind so die zwei Varianten, die ich verfolgen kann. Man hat immer so gewisse Schwierigkeiten zu sagen, macht man jetzt lieber eine Schichtung oder macht man lieber eine Komponentenarchitektur. Hier gibt es so eine Reihe von Kriterien für lose Kopplung, nicht zum Beispiel, wenn wir keine Ressourcen, keine gemeinsamen Ressourcen haben, kann man sagen, kann man sie gleich trennen. Wenn sie keine gemeinsame Verantwortung haben, der eine übernimmt die eine Aufgabe, der andere die andere Aufgabe, von Dienstqualitäten her kann ich sie auch lose koppeln. Wenn die Kontrolle zwar doch oder die Aufrechterhaltung der Dienstqualitäten zwar eine gemeinsame Aufgabe ist, aber es werden völlig unterschiedliche Mittel dafür eingesetzt, kann ich vielleicht auch trennen. So ein softwaretechnisches Argument ist, wenn die Kommunikation, also die gegenseitigen Aufrufe sehr selten sind, dann kann ich da eine lose Kopplung einführen. Oder vor allem, wenn ich einen Dienst habe, den ich glaube, sehr breit einsetzen zu können, nicht zur losen Kopplung. Das sind alles keine besonders harten Kriterien, sondern das ist wieder Entwurfsmaßstäbe. Sie müssen sie vor sich nehmen, müssen sie irgendwie gewichten und sagen, am Ende gehe ich lieber auf eine lose Kopplung oder auf eine enge Kopplung vor. Jetzt könnte man sich sagen, wie sieht das hier zum Beispiel aus? Würde ich hier eng koppeln oder lose koppeln? Auch es gibt manche, die machen sowas. Die machen eine Query Engine draus und dann noch eine Storage Engine oder irgendwie das Betriebssystem noch da unten. Und jetzt ist die Frage, trennt man die oder trennt man die nicht? Normalerweise trennen wir hier unten im Allgemeinen nicht. Hier oben, das ist schon eine spannende Frage, ob ich hier trennen will oder nicht. Man muss bedenken, hier wird immer auf den Puffer zugegriffen, also hier ist ein verhältnismäßig dichter Verkehr. Das spricht eigentlich dagegen. Auf der anderen Seite, zum Beispiel prototypische Anwendungen, kennen wir ja eine ganze Reihe, aus Wisconsin Entwicklungen, die das tatsächlich getrennt implementiert haben, hat man die Query Engine oben drauf gesetzt. Es ist nicht so ganz klar, was man an der Stelle besser wählt. Im Produktionsbereich wird man wahrscheinlich nicht koppeln, aber das, was hier grün markiert ist, zumindest, das hier ist eine getrennte Komponente, das wird häufiger Datenwörterbücher getrennt, insbesondere bei den heutigen Entwicklungen. Und die Transaktionsverwaltung dürfen wir auch nicht vergessen, die ist ja auch häufig schon teilweise getrennt. Und daher neigt auch heute dazu, über die Middleware mehr aus dem Datenbanksystem heraus getrennt zu werden. Das heißt, da ist noch das lokale Transaktionsverwaltung drin, aber nicht mehr die globale. So, jetzt kann man eben, wie gesagt, Fragen stellen. Jetzt will ich noch einen letzten Punkt aufgreifen und der ist jetzt der folgende. Ich habe ja sozusagen den grünen Wiesenansatz jetzt verfolgt. Und es könnte ja sein, dass ich nicht auf der grünen Wiese arbeite, sondern dass ich eine Menge Komponenten schon vorfinde. Und jetzt kann natürlich meine Hypothese nicht mehr so ganz funktionieren. Wenn ich Komponenten gegeben habe, dann habe ich sicherlich immer noch das Problem, dass ich genau sagen muss, welches vertragliche Verhältnis, welche Verpflichtungen geht in jede der Komponenten ein. Wenn ich noch einen Einfluss ausüben kann, dann werde ich natürlich diese Vorgaben nehmen und sehen, ob ich da noch gewisse Änderungen eingreifen kann. In Open Source könnte ich das zum Beispiel tun. So, und jetzt muss ich mir ansehen, wenn ich jetzt zusammenschalte, mehrere Komponenten, gibt es denn wieder gemeinsame Verantwortungen und wie werde ich mit dieser gemeinsamen Verantwortung denn dann am besten fertig? Das heißt, wie wird die lose Kopplung, wie kann ich die enger gestalten, so dass ich tatsächlich die Aufgabe auch als gemeinsame Aufgabe wahrnehmen kann? Und am Ende, wenn ich das habe, muss ich mir das nur ansehen, ob ich jetzt nicht nochmal meinen Entwurf überarbeiten muss. Ich mache das mal einfach, da kann ich Ihnen gleich sagen, das eine ist ein lokales Optimum, das andere ist ein globales Optimum und ich kann nicht mal so viel, wie ich will, lokal optimieren. Es ist keine Garantie, dass ich auch nur entfernt ans globale Optimum herankomme. So, ich mache das einfach mal für diesen Fall. Das kennen wir alle. Vier Schichten, vier Stufen Architektur, ein Four-Tier, so wie es heute gängig ist. Und da hat jeder, da kann ich hier sagen, die Verantwortlichkeiten festlegen, also Dienst und Dienstqualitäten. Dann kann ich das natürlich hier genauso machen, dann kann ich das hier auch machen. Und der hier oben, der stellt seine Forderungen. Hier von oben, der runtergereicht bekommt. Und das Ganze läuft auch im Middleware. Die werde ich mir jetzt mal einzeln ersparen, das werden wir jetzt auch da drüber springen, aus Zeitgründen. Was wir hier jetzt haben, ist, wir wollen mal ansehen, wenn wir also jetzt so eine Kette von Client, Webserver, Application Server und Datenbanksystem ansehen, dann kann ich ja wieder sagen, ich will mal von oben irgend so ein vorrangiges Qualitätsmerkmal geben und ich könnte mal sagen, das ist bei mir jetzt hier Performance. So, wie kriege ich jetzt Performance rein? Jetzt erinnern wir uns natürlich über unsere Vorgehensweise zuvor. Wir wissen zunächst einmal, dass wir hier natürlich schon eine gewisse Performance erreichen können. Jetzt kommt aber hier der Application Server mit seinen eigenen Vorstellungen und er könnte ja auch einiges daran wieder kaputt machen. Und außerdem haben wir noch hier den Webserver, der auch nur seine eigene Strategie fährt und der oben, der Klient, das ist vielleicht der Unschuldigste, der setzt einfach seine Anfragen ab. Was können wir denn an der Stelle tun? Das hatten wir ja gesagt, als wir so eher durch eine Schichtenarchitektur durch sind, Data Staging. Man versuche immer den Kontext zu nutzen, den man kennt und dann die Daten einfach entsprechend zu sammeln und weiterzugeben. Mache ich hier auch. Ja? Also, was mache ich jetzt? Ich stelle Cache rein. So, jetzt haben wir also hier in jeder Verbindung einen Cache setzen. Jetzt gibt es aber natürlich eine Variante. Jetzt, so wie er da sitzt, ist er nicht besonders effizient vermutlich, denn wenn ich mir das so ansehe und ich muss immer durch die Middleware durchmarschieren, dann heißt das jedes Mal, der Cache, wenn der separate Komponente da ist, dann laufe ich dann irgendwo durch die Middleware durch, dann wieder hoch zu dem, dann wieder zurück und zum nächsten. Das heißt, ich verbrate unheimlich viel Zeit nur allein in der Kommunikation. Und so schnell ist die ja nun auch nicht. Schon insbesondere, wenn sie sich der Middleware bedient. Also wäre eine zweite Möglichkeit, ich migriere das Ding irgendwo hin. Wir haben immerhin, wie wir sehen, drei Möglichkeiten an der Stelle, so einen Cache zu migrieren. Wir können ihn zum Nutzer, zum Nutzenden, also zum Dienstnehmer sozusagen an der Stelle migrieren. Wir können ihn beim Dienstgeber lassen, also runterschieben, oder wir können ihn in die Middleware reinhängen und sagen, der soll als allgemeiner Dienst zur Verfügung stehen. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die sagt, Ich schiebe sie zwar dahin, aber ich schiebe sie nicht rein. So, das ist eine Menge von Entscheidungen, die Sie treffen können. Es gibt ein Papier von Mohn, der mal zwar nicht nach diesem Vorgehen, aber letzten Endes doch diese ganzen Varianten mal gegeneinander abgewogen hat und dann sagt, welche unter welchen Bedingungen denn nun vernünftig ist. Aber Sie sehen allein nur, weil ich das Ding reinschiebe und dann sage, oh, hier müssen wir aber irgendwo rumschieben, sehen wir zunächst mal, dass wir eine Menge von unterschiedlichen Varianten haben. Eine, mit der wir zum Beispiel spielen, also der Cache zwischen Webserver und Klienten, da gibt es ja Ansätze. Hier unten, wenn wir diesen hier schieben, schieben wir ihn nach oben, dann kriegen wir das Profil des Anwendungsservers. Der dominiert an dieser Stelle. Und ich muss mir eigentlich vorstellen, wenn ich jetzt mehrere Application Server habe, dass da jeder mit seinem eigenen Cache da rückt und seine eigenen Vorstellungen entwickelt. Und das bedeutet, dass wir alle wissen, dass hier eine Menge Redundanz geführt wird, die ihre Probleme aufwirft, wenn wir hier unten Änderungen durchführen. Dann kommen wir also Cache-Invalidation-Probleme. Oder ich schiebe den Cache, was auch möglich ist, hier runter, hängen also an den Datenbank-Server dran. Dann brauche ich allerdings ein sehr stabiles Profil von Seiten der Anwendungsdienstgeber. Also hier gibt es ziemlich viele Varianten. Und man sieht einfach zunächst mal, dieses Bild soll nicht mehr tun, als mir zeigen, welche Varianten ich eigentlich zu untersuchen habe. Dazu ist meiner Ansicht nach dieses Programming in the very large da, den Entscheidungs- und den Wurfspielraum festzulegen. So, und dann kriege ich jetzt mal Probleme. Konsistenz, da ist wegen der Replikation plötzlich ein massives Problem. Also Cache Invalidation oder Cache Kohärenz. Dann muss ich mir fragen, wie sieht das mit der Robustheit aus? Da könnte ich nämlich sagen, jetzt habe ich neue Chancen. Es wird der Daten werden repliziert. Vielleicht kann ich jetzt Logging vereinfachen. Also auch das sieht man dran. Ich habe plötzlich, wo ich vorher das nicht hatte, Redundanzen im Spiel und Redundanzen haben Nachteile aus der Konsistenz her und Vorteile möglicherweise aus der Robustheit heraus. Und schließlich kann ich mir auch wieder fragen, wie sieht das aus, wenn ich wieder mein Purpose einführe, was für Folgen hat das? Und da kann ich fragen, ob ich nicht sozusagen damit auch irgendwie eine Abfolge von Firewalls aufstellen kann. So, und habe ich festgestellt, man kann die Trennung, die Orthogonalität, die ich früher angestrebt habe, die funktioniert ganz offensichtlich dann, wenn wir Komponentenarchitekturen haben, sehr viel schlechter und muss sehr viel mehr iterieren. Die Entscheidungen sind sehr viel schwieriger zu treffen, weil sehr viel größere Entscheidungsspielräume sind. So, damit komme ich zum Ende, da werde ich auch gar nicht mehr viel sagen. Sie haben gesehen, dass ich bei Architektur auch nicht weitergekommen bin, als das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich male Kästen und Ellipsen und ziehe Linien und zeichne und schreibe noch irgendwas an die Kanten und in die Kästen rein. Aber was ich getan habe, ich habe eine ganz bestimmte Philosophie entwickelt, nämlich von oben kommend Programming in the very large. Das heißt, ich habe einen bestimmten Zweck damit verbunden. Und ich habe das Ganze sehr strikt an der Auffassung, dass eine Komponente immer Dienste anbietet und Dienst neben den Funktionalität vor allem Qualitäten zu realisieren hat, daran angebunden. Und ich hoffe, ich habe Ihnen etwas gezeigt, dass man, ich glaube nicht, dass ich schon eine Science daraus gemacht habe, aber der Versuch ist, Systematik reinzubringen, diese Systematik zu entwickeln anhand dieser Dienstauffassung. Das war so die Botschaft. Ich bedanke mich fürs Zuhören.